Direkt am Anfang der Bibel wird Gott als derjenige beschrieben, der spricht. Ganz, ganz am Anfang der Bibel. Das ganze Universum und alles, was lebt, schafft er durch sein Sprechen. Und uns Menschen hat er als kommunizierende Wesen geschaffen, um eine Beziehung, eine vertraute Beziehung mit uns aufzubauen. Und als diese Beziehung in die Brüche geht, als Adam und Eva im Ungehorsam werden und diese Trennung zwischen Gott und Mensch in unsere Erfahrung hineinkommt als Menschen, reagiert Gott darauf, indem er sagt, Adam, wo bist du? Er sucht die Menschen und er hat bis heute nicht aufgehört zu kommunizieren mit dem Ziel, unser Herz zu gewinnen. Nicht, weil er etwas von uns braucht, sondern weil er genau weiß, dass wir etwas von ihm brauchen. Und ich möchte dich einladen, diese nächsten 50 Tage diesem Gott mit einem großen Vertrauensvorschuss und mit einem offenen Herzen zu begegnen, dich aufzumachen, ihn zu suchen. Und wenn du dich noch nicht zu einem Kurs, zu diesem Kurs Gottgespräche angemeldet hast, es ist nicht nur Dienstagabend noch freie Plätze, wir können auch noch weitere freie Plätze zum Beispiel am Freitagabend schaffen, wenn wir das brauchen. Melde dich an zu diesem Kurs, falls du es noch nicht gemacht hast. Wenn du einen Hauskreis hast, dann bist du abgedeckt. Das wird einfach der Großteil sein. Nicht nur das, was wir hier am Sonntag machen, sondern und betrachte diese 50 Tage als Ganzes. Fäll nicht schon heute das Urteil darüber, was mit diesen 50 Tagen überhaupt ist und was du darüber denkst. Betrachte alle 7 Predigten, die kommen werden, als eine Einheit, weil es teilweise wirklich ineinander greift, aufeinander aufbaut. Diese Lektionen, die wir machen mit dem Kurs, wo wir das auch praktisch einüben, uns gegenseitig im Gespräch dann über Erfahrungen austauschen und uns korrigieren, das ist unheimlich wichtig. Wir haben, die Ivy hat Notizhefte gemacht, gestaltet in diesem Design. Die findet ihr vorne bei dieser, ja, genau. Aber nicht nur das, sondern auch Lesezeichen. Und die könnt ihr da im Alltag, wo ihr eure Aufmerksamkeit habt, reinplatzieren. Und da sind ganz wichtige Kerninformationen, die wir in diesen 50 Tagen auch behandeln werden, auf diesem Lesezeichen drauf. Ihr könnt euch gerne jetzt was holen. Es kann auch jemand einfach verteilen. Ihr dürft mit diesen Notizheften machen, was ihr denkt. Vielleicht schreibt ihr da nur eure Gottgespräche oder eure Eindrücke auf. Vielleicht wollt ihr mitschreiben, was in den Predigten kommt. Das ist euch überlassen. Aber das sind die Tipps, die ich euch gerne zu Beginn mitgeben möchte, bevor wir einsteigen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte einsteigen, bevor wir in die Bibel, das Wort Gottes, hineingehen. In einem Teich, ihr könnt das hier sehen, das ist der Teich. In einem Teich lebt ein Volk von winzigen Wasserläufern. Sie führen ein glückliches Leben auf der Wasseroberfläche und machen sich kaum Gedanken darüber, was unter oder über dem Wasser, was es da noch mehr gibt. Die Worte unter oder über gibt es gar nicht in ihrer Sprache. Allerdings weiß man nicht so genau, warum manchmal einfach einzelne Wasserläufer verschwinden. Eines Tages gibt es große Aufregung im Wasserläufervolk. Auf der Wasseroberfläche finden seltsame Dinge statt. seltsame Dinge. Zwei kreisrunde Wesen sind plötzlich da. Manchmal stehen sie ganz ruhig da, manchmal bewegen sie sich. Ein paar mutige Wasserläufer versuchen herauszufinden, was es damit auf sich hat. Sie fragen die runden Wesen, wer sie sind. Dabei versuchen sie alle Wasserläuferdialekte, die sie kennen, aber keine Antwort. Frustriert fassen die Wasserläufer diese Wesen an und versuchen sie wegzustoßen. Aber auch das ist aussichtslos. Selbst wenn 4 oder 5 der stärksten Wasserläufer gemeinsam stoßen, bewegt sich nichts. Also beschließen sie, zur Wasserschnecke zu gehen und sie zu fragen, was es damit auf sich hat. Es gibt eine Welt außerhalb des Teiches, die ihr nicht sehen könnt, sagte die Schnecke. Was ihr sehen könnt, sind nur die Beine des Fischreihers, der im Teich wartet. Was Beine sind, wissen wir, aber so sehen doch keine Beine aus. Und wenn wir nur Beine sehen, wo ist dann der Kopf und der Körper? Und was ist überhaupt ein Fischreiher? Und was ist Warten? Die Schnecke denkt eine ganze Weile lang nach und sagt schließlich: Der Fischreiher ist so groß, dass er nicht in eure kleine Welt passt. Aber er ist gut, denn er frisst die Fische, die eure größten Feinde sind. Für die kleinen Wasserläufer ist das schwer zu verstehen und vielleicht noch schwerer zu akzeptieren. Soweit einmal diese kleine Geschichte. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Normalerweise leben wir ja in der natürlichen Welt und nehmen Informationen über unsere 5 physischen Sinne wahr. Für die Wasserläufer war die dreidimensionale Welt, wie wir sie kennen, überhaupt nicht zu begreifen. Aber auch für uns gibt es eine unsichtbare Welt, in der geistliche Kräfte wirken und die wir Menschen normalerweise gar nicht sehen können. Die Bibel sagt dazu in Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also der Paulus spricht hier von dieser Welt, von unserer Welt. Er redet nicht von 2 unterschiedlichen Welten, sondern von unserer Welt. Und wenn der Heilige Geist spricht, dann ist das so, wie wenn Gott den Vorhang öffnet, der diese natürliche Welt von der geistlichen Welt trennt und uns einen Blick hinter die Kulissen gibt. Gott kommuniziert mit uns und sagt uns seine Perspektive auf unsere Lebensumstände und teilt uns seine Strategie mit, von der wir dann ein Teil werden können. Lass uns eine Geschichte im Alten Testament anschauen, wo das tatsächlich passiert ist. Es war 520 vor Christus. Also jetzt haben wir hier einen kleinen Themenwechsel. Wir lassen diese Geschichte hier mal beiseite. Ihr seid noch da, oder? Sehr gut. 520 vor Christus in Babylon. Das auserwählte Volk Israel war im Exil. Hier sieht man die Route, über die sie verschleppt worden waren. Vor einigen Jahrzehnten war das passiert und aus ihrer Heimat Jerusalem waren sie verschleppt. Und mittlerweile stand aber Babylon schon unter persischer Herrschaft. König Kyros der Große hat geherrscht. Jawohl. Kyros der Große ist ein sehr bekannter persischer König, der bekannteste wahrscheinlich sogar. Und er hat beschlossen, dass die Juden zurückkehren dürfen in ihre Heimat. Und 520 vor Christus, etwa 20 Jahre früher, war schon eine kleine Delegation von Juden zurückgereist nach Jerusalem und hatte versucht, einfach wieder die Stadt aufzubauen. Sie hatten sich zuerst natürlich Häuser gebaut, damit sie da leben konnten. Aber der Tempel und auch die Stadtmauer war noch in Trümmern. Vom Tempel waren eigentlich nur die Fundamente übrig. Und wir können das alles nachlesen im Buch Esra. Nicht so eine bekannte Geschichte, ist nicht so die, die man als erstes kennt, wenn man anfängt, in der Bibel zu lesen. Aber Esra, so die Kapitel 3 bis 6, da könnt ihr diese ganze Geschichte nachlesen. Ich muss die jetzt ein bisschen zusammenfassen, sonst würden wir hier noch deutlich länger reden. Aber es gibt Widerstand von den umliegenden Völkern, vielleicht kurz zusammengefasst. Und der Widerstand, der führt dann dazu, dass diese Initiative, den Tempel aufzubauen, wieder einschläft. Es gibt keine Tempelsteuer mehr, weil die Leute sich nicht trauen, weil sie Angst haben. Und dann schläft das Ganze ein und dieser Tempelbau kommt zum Erliegen. Aber schließlich erheben sich zwei Männer. Der eine heißt Jeschua und er war der Hohepriester damals. Und der andere war der Statthalter von Juda, der hieß Serubbabel. Und diese beiden Männer, die erheben sich und fangen nochmal eine neue Initiative an, den Tempel aufzubauen. Aber wie zuvor stießen sie wieder auf Widerstand. Der persische Statthalter Tattenai, der war so in diesem Euphratgebiet, heutiges Syrien, eine benachbarte Provinz des gleichen Reiches, des persischen Reiches. Er macht sich zum Anführer dieses Widerstandes und zu dem Zeitpunkt hat jetzt schon der König Darius geherrscht, das war der Nachfolger. Und er stellt einen offiziellen Antrag, dass der König den Tempelaufbau verbietet. Und dieser ist wie so ein Gerichtsverfahren, was jetzt gegen diese beiden Personen gelaufen ist. Und sie waren natürlich deprimiert, zermürbt, entmutigt. Das war ihre Situation. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du einmal ein Projekt oder eine Initiative gestartet und du warst der Meinung, das ist etwas, was Gott möchte, ist etwas, was Gott will. Und dann kam Widerstand. Dann war es schwierig. Vielleicht ist dir das Geld ausgegangen oder sind einfach Personen, die entgegengetreten und waren dagegen. Und du hast den Mut verloren. Du hast dich gefragt, oder vielleicht bist du heute in so einer Situation und fragst dich, was soll ich machen? Wir schauen weiter in unsere Geschichte. Als Jeschua und Serubbabel echt entmutigt waren, da hat Gott ihnen einen Blick hinter den Vorhang gewährt, der geistlichen Welt. Nämlich er hat zwei Propheten, im Alten Testament war das noch ein bisschen anders, das werden wir auch an den nächsten Sonntagen lernen. Damals waren Propheten die einzigen, die von Gott gehört haben. Heute ist das anders. Aber diese beiden Propheten, Sacharja und Haggai, von denen wird auch in der Bibel berichtet, der Sacharja hat auch ein eigenes Buch geschrieben. Und in diesem Buch, im Buch Sacharja, schreibt er seine Traumvisionen auf. Das sind Träume, die er gehabt hat, so wie wir nachts träumen, ist ihm im Traum ein Engel begegnet und hat mit ihm gesprochen über diese Situation. Und er hatte ihm drei wichtige Sachen klar gemacht. Die erste Sache war, dass dieser Tattenai eigentlich gar nicht das Problem war, sondern dass hinter diesem Tattenai Satan direkt stand und dass Satan das eigentliche Problem war und eben nicht dieser Tattenai. Wir lesen in Sacharja 3, wo er das jetzt beschreibt. Also er beschreibt über seinen Traum, den er hatte, und das Gespräch mit dem Engel. Dann zeigte der Herr mir Jeschua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand Satan und verklagte Jeschua. Und der Herr sprach zum Satan: Ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Und die zweite Sache, die er diesen Propheten zeigt, ist, dass dieser Jeschua mit göttlicher Autorität für den Wiederaufbau des Tempels eingesetzt wird von Gott her. Auch im gleichen Kapitel, Sacharja 3, Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er: Hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Also da gab es auch Sünde. Werde ich noch mal etwas genauer darauf eingehen. Aber Sünde ist immer, wenn wir dem Maßstab Gottes nicht gerecht werden. Später werde ich noch ein bisschen mehr darüber sagen. Gott greift ein und er tauscht diese schmutzigen Kleider, die symbolhaft für die Sünde von diesem Hohepriester stehen, aus und gibt ihm festliche Kleider. Nimmt die Sünde weg und gibt ihm eine Ausstattung, eine Rolle, eine Autorität, mit der er diese Aufgabe ausüben kann. Und die dritte Sache, die Gott ihnen zeigt, ist, dass die Feinde, die jetzt hier gleich in der nächsten Stelle mit einem einschüchternden Berg beschrieben werden, besiegt werden, und dass diese beiden Personen, Jeschua und Zerubbabel, tatsächlich den Tempel fertigstellen werden. Ich lese noch ein paar Verse in Sacharja Kapitel 4, ab Vers 6. Da sagte er zu mir, wieder dieser Engel, der ihm im Traum erscheint: So spricht der Herr zu Zerubbabel: Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubbabel? Also der Berg steht jetzt hier für diesen Tatnai oder für den Satan letztlich. Du wirst zur Ebene werden. Dann wird Zerubbabel den Schlussstein einsetzen. Sie hatten schon begonnen, aber sie war noch nicht fertig. Und das Volk wird jubeln: Er sei gesegnet, er sei gesegnet. Und zwei Sätze weiter, mehr Klartext, nicht so bildliche Sprache. Zerubbabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. Also hier spricht jetzt dieser Prophet, der ein Stück weit auch immer sich rechtfertigen musste, spricht er wirklich im Namen Gottes. Das war immer schwierig im Alten Testament. Es gab eben auch viele falsche Propheten und man hat einfach nur daran erkennen können, ob das, was der sagt, jetzt auch eintrifft, ob das jetzt ein Prophet Gottes ist oder ein falscher Prophet. Und genauso ist es dann nachher auch eingetroffen. Gottes Offenbarung hinter den Kulissen hat Jeschua und Zerubbabel ermutigt und trotz dieser Widerstände durchzuhalten. Man kann das auch in Esra Kapitel 5 nachlesen. Jetzt, wo sie das Problem verstanden hatten, waren sie bereit, durchzuhalten und weiter zu kämpfen. Gott hatte den Vorhang ein Stück weit gelüftet und sie konnten durch diese beiden Propheten in die geistliche Welt hineinsehen Und vielleicht in den Worten von Jesus im Neuen Testament würden sie sagen, sie waren jetzt bereit, um Gottes Reich wie im Himmel auch auf die Erde zu bringen. Im Natürlichen sehen wir dann, wie die Geschichte weitergeht. Kann man alles im Buch Esra weiter nachlesen. Dieser Brief von dem Tatnai mit der Anklage und dem Antrag, das zu verbieten, landet beim König Darius und der lässt jetzt erstmal in den Archiven nachforschen, was überhaupt da befohlen wurde von seinem Vorgänger. Dann findet er raus, okay, der Kyros hat sogar entschieden, dass nicht nur die Juden zurück dürfen und die Stadt wieder aufbauen dürfen, sondern er hat sogar diese Rückreise finanziert. Und dann hat der Darius sich entschieden, nein, ich ehre jetzt meinen Vorgänger und seine Entscheidung und ich setze noch eins drauf und hat zurückgeschrieben und hat entschieden, der Tempel wird aufgebaut, das wird jetzt umgesetzt und zwar mit den Steuergeldern aus dieser Provinz vom Tatnai und mit Naturalien, sogar die Opfergaben für den Tempel musste der Tatnai stellen, was er dann auch tatsächlich umgesetzt hat. Also der hat Respekt gehabt vor seinem Chef. Und genau das ist so gekommen. Letztendlich haben sie das dann im Jahr 516 vor Christus haben sie den Tempel fertiggestellt. Und wir lesen in Esra Kapitel 6, und die Ältesten der Juden bauten weiter und es gelang ihnen, durch die Weissagung der Propheten, also Weissagung ist einfach nur ein anderes Wort für eine Prophetie. Ja. Ich habe es hier reingeschrieben, Weissagung ist auch im Urtext genau das gleiche Wort. Das heißt, durch diese Weissagung der beiden Propheten ist es ihnen gelungen. Also der Text sagt explizit, das war wichtig. Das war nicht einfach nur jetzt nice to have, dass die beiden Propheten da auf die Bühne getreten sind, die haben den Unterschied gemacht. Die haben den Unterschied gemacht durch das, was Gott durch sie gesprochen hat. Und das zeigt einfach dieses Gottgespräch, was die beiden hatten. Ich weiß nicht, ob die beiden Propheten gleichzeitig das Gleiche geträumt haben oder nicht und warum jetzt genau beide erwähnt werden, das wissen wir nicht ganz genau. Auf jeden Fall waren sie irgendwie beide beteiligt. Vielleicht haben sie sich gegenseitig bestätigt da, unabhängig voneinander. Aber sie haben dadurch gezeigt, welche Kraft eigentlich Gottes Stimme haben kann in unserem Alltag. Und ja, wie gesagt, ohne die hätte das nicht geklappt. Gott redet genauso auch zu uns. Vielleicht redet er nicht immer zu jedem Thema, wo wir gerne etwas hören würden dazu. Gott redet über die Dinge, die ihm wichtig sind. Aber er redet genauso auch zu uns in unser Leben hinein. Und natürlich müssen wir heute nicht mehr auf Propheten zurückgreifen, sondern, und das werden wir auch in den nächsten Wochen uns ganz genau anschauen, in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 lesen wir, dass Gott seinen Geist auf alle ausgegossen hat, die Jesus nachfolgen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. In denen nimmt der Heilige Geist Wohnung und wohnt jetzt in ihrem Herzen und kommuniziert mit ihnen. Und er zieht sogar die Menschen, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, zieht er näher zu Gott. Das macht auch der Heilige Geist. Das heißt, da hat sich etwas entscheidend verändert im Vergleich zum Alten Testament. Wie Jeschua und Zerubabel müssen wir Gott zuhören. Wir müssen prüfen, ist das wirklich von Gott? Ist es wirklich Gott, der redet? Und da werden wir sehr viele konkrete Hilfestellungen haben. Da brauchen wir auch andere. Wenn man da alleine unterwegs ist, ist man in großer Gefahr. Und gehorchen. Das sind so die drei Schritte. Zuhören, prüfen und gehorchen. Und das ist auch das Wesentliche, was wir in diesen 50 Tagen einüben möchten. Was ich euch heute mitgeben möchte, ist, dass die unsichtbare Welt real ist. Sie existiert nicht nur in der Vorstellungskraft von einigen Menschen. Sie ist nicht nur einfach ein Bild für etwas, was wichtig ist, sondern sie ist Teil unserer Welt. Ich stelle mir sie vielmehr wie eine zusätzliche Dimension unserer Welt vor, als eine separate Welt. Und deswegen habe ich dieses Beispiel auch hier gebracht. Diese Wasserläufer leben einfach nur in einer 2D-Welt. Sie können sich die zusätzliche Dimension ihrer eigenen Welt nicht vorstellen. Sie haben keinen Zugang dazu. Und wenn man sieht, okay, ja, für uns ist das ziemlich simpel, dieses Bild. Aber wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich darüber reden, was Physiker eigentlich über zusätzliche Dimensionen unserer Welt sagen. Die sagen ganz schön viel darüber. Ich möchte einfach nur sagen, lass uns diese beiden Welten nicht so voneinander trennen, als hätte das nichts mit uns zu tun. Wir haben vorher schon in Epheser gelesen, dass wir in diesem Kampf sind und dass das Teil unserer Welt ist. Und diese geistliche Welt oder diese unsichtbare Welt beeinflusst unser Leben viel mehr, als wir uns manchmal bewusst sind. Das möchte ich euch heute mitgeben. Umso entscheidender ist es, dass wir, so wie diese Wasserläufer dann die Wasserschnecke hatten, die ihnen zusätzliche Informationen darüber gegeben hat, wir sind auf Gottes Perspektive angewiesen. Wir sind hoffnungslos verloren ohne Gottes Perspektive in dieser geistlichen Welt. Übrigens war auch Jesus darauf angewiesen. Jesus hat gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und das hat er nicht mit seinen physischen Augen wahrscheinlich gesehen, sondern auch eben im Geist. Wenn die Wasserläufer immer in der Nähe dieses Fischreihers bleiben, bildlich gesprochen, dann sind sie ein Stück weit besser geschützt vor ihren Feinden, vor den Fischen, als wenn sie irgendwo alleine unterwegs sind. Und wenn der Fischreiher auf die andere Seite des Teiches geht, dann ist es eine sehr schlaue Idee, dem Fischreiher zu folgen, jetzt in dieser Geschichte, in diesem Bild gesprochen. Genauso sind auch wir, oder aus Gottes Perspektive, ist auch dein Leben ähnlich umkämpft. So wie Jeschua und Zerubabel Satan, den Ankläger, gegen sich hatten, so versucht Satan auch jeden Einzelnen von uns anzuklagen. Und zwar mit dem gleichen Grund wie damals bei dem Jeschua. Niemand ist ohne Sünde. Und deswegen stehen auch wir alle vor Gott, bildlich gesprochen, wie mit schmutzigen Kleidern da, wenn die schmutzigen Kleider die Sünde symbolisieren. Sünde ist, wie gesagt, wenn wir Gottes Maßstab nicht erfüllen. Und die Bibel sagt ganz deutlich, kein Mensch außer der wahre Jeschua, der wahre Jesus, ist der einzige Mensch, der keine Sünde hatte. Aber ansonsten kein Mensch ist ohne Sünde. Und deswegen stehen wir alle vor Gott eben mit diesen schmutzigen Kleidern da. Es ist interessant, dass der ultimative Jeschua, nämlich Jesus, das ist sein Name, der Rettung bedeutet, er greift dieses Bild mit den schmutzigen Kleidern und mit den Festkleidern, die ausgetauscht werden durch Festkleider, in Matthäus 22 auf. Er erzählt ein Gleichnis von einem König, der ein Hochzeitsfest ausrichtet für seinen Sohn. Und er hat viele Gäste eingeladen. Und leider haben alle Gäste in ihrer eigenen kleinen Welt irgendwas Wichtigeres zu tun. Und keiner von diesen eingeladenen Gästen kommt. Und in Matthäus 22 kann man das alles nachlesen. Und so entscheidet dieser König, okay, ich schicke meine Diener aus und sie sollen jetzt alle Menschen, denen sie begegnen, auf den Straßen, an den Hecken und an den Zäunen, sollen sie alle einladen, jeder ist eingeladen zu diesem Hochzeitsfest, weil wir haben Platz hier, wir haben richtig Platz. Und die ursprünglichen Gäste sind gar nicht gekommen. Und damals war es üblich, dass der Gastgeber die Kleidung gestellt hat. Und so ist es auch hier. Der König stellt festliche Kleider für die Menschen, die kommen. Das sind einfache Menschen, die können sich das nicht mal leisten, ein festliches Kleid anzuziehen. Und so lädt er alle ein und die Menschen kommen. Und jeder, der kommt, bekommt von dem König geschenkt ein festliches Kleid. Er darf sozusagen seine Sünde ablegen und bekommt als Geschenk der Gnade ein festliches Kleid. Jeder ist dann plötzlich auch auf dem gleichen Status. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen ihnen. Und dann redet Jesus von einem Menschen, der da gefunden wurde, der ist irgendwie reingekommen in diesen Hochzeitssaal, aber er hat dieses Geschenk von dem König nicht angenommen. Und was dann passiert, ist sehr tragisch. Der König wirft diesen Menschen hinaus. Das war eine Beleidigung, dieses Gnadengeschenk nicht anzunehmen. Und Jesus erzählt diese Geschichte mit diesem tragischen Ende, weil er möchte, dass wir nicht so tragisch enden. Er möchte mit jedem Einzelnen von uns die Ewigkeit verbringen. Und er möchte nicht, dass wir die Ewigkeit getrennt von ihm verbringen müssen. Und deswegen erzählt er übrigens viele solche Gleichnisse, nicht nur dieses eine Gleichnis, sondern viele solche Gleichnisse. Es gibt nämlich eine Bedingung, nämlich dass wir dieses Geschenk der Gnade annehmen, für die dieses Festkleid dasteht und auch unsere alten, schmutzigen Kleider der Sünde ablegen. Durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung hat Jesus für unsere Schuld bezahlt. Und deswegen bietet er uns kostenlos dieses Geschenk des Festkleides an, was uns Zugang zu ihm und zum Hochzeitsfest und zur Ewigkeit ermöglicht. Wir müssen es einfach nur annehmen. Vielleicht können das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Ich möchte jetzt langsam auch zum Schluss kommen. Es beginnt, und ich glaube auch diese 50 Tage Gottgespräche, sie beginnen mit einer Entscheidung. Nämlich mit der Entscheidung, sich auf den Weg zu machen, diesen Blick hinter die Kulissen zu wagen. Möchte ich einladen, diese Entscheidung jetzt und heute zu treffen. Egal in welcher Situation du bist. Wenn du vielleicht noch nie etwas von Jesus gehört hast und gar nicht so genau weißt, warum du jetzt heute hier bist, möchte ich dich einladen, informier dich über Jesus. Ich möchte dir ein Geschenk machen heute. Ich möchte dir ein Johannesevangelium schenken. Das ist relativ dünn, aber es ist ein Bericht von einem, der das mit eigenen Augen gesehen hat, wie Jesus gelebt hat auf dieser Welt. Kannst du einfach durchlesen, ich schenke dir das, komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu, dann kannst du dich informieren. Johannesevangelium. Oder wenn du bereits einiges über Jesus weißt, aber du hast vielleicht noch Fragen, möchte ich dich einladen. Hier gibt es ganz viele Menschen, die nach dem Gottesdienst gerne Fragen beantworten. Du kannst gerne zu mir kommen, du kannst nach hinten zur Infotheke kommen, da kannst du auch anderen Menschen, die Antworten geben können, weitergeleitet werden. Möchte ich dazu einladen, stell deine Fragen. Und du kannst auch solche ganz grundlegenden Fragen wie: Gott, gibt es dich eigentlich wirklich? Also redest du wirklich möchtest du wirklich mit mir reden? Die kannst du Gott im Gebet stellen, auch wenn du alleine zu Hause bist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott darauf reagieren wird, auf eine Art und Weise, die du verstehen kannst, die du persönlich verstehen kannst, wenn du ihm so ein Gebet, so eine Frage auch stellen wirst. Vielleicht weißt du schon so viel über Jesus und weißt gar nicht, warum du noch keine Entscheidung für ihn getroffen hast, dieses Festkleid anzunehmen, was dir geschenkt wird. Vielleicht ist heute der Moment und du sagst, ich möchte eigentlich diese Entscheidung für Jesus und ihm nachzufolgen, möchte ich festmachen. Kannst du auch gerne nach dem Gottesdienst entweder auf mich oder auf unsere beiden Beter, die hier so kleine Schilder auch haben werden, die hinten in dem Bereich wieder bereit sind, kannst du zugehen und wir können dich gerne begleiten dabei, diese Entscheidung festzumachen. Vielleicht hast du schon vor vielen Jahren eine Entscheidung für Jesus getroffen und vielleicht hast du Rückschläge erlebt in diesen Jahren. Vielleicht gab es Missbrauch. Vielleicht haben Menschen gesagt, Gott hat mir gesagt, du musst dies, das, jenes machen. Und es gab keine richtige Struktur, um das zu überprüfen, ob Gott das jetzt wirklich gesagt hat. Und da hat Missbrauch stattgefunden. Oder vielleicht gab es einfach Enttäuschungen. Du hast irgendwie den Eindruck gehabt, ich brauche unbedingt eine Antwort zu einem Thema und hast aber Gott erlebt, dass er schweigt. Vielleicht bist du in der Situation. Ich möchte auch dich einladen, dass du Gott nochmal dich neu öffnest und dich nochmal neu darauf einlässt, diesen Blick hinter die Kulissen zu wagen, dich für ihn zu öffnen und einen Schritt weiter zu gehen. Egal, wo du heute stehst, möchte dich ermutigen und herausfordern, einen bewussten Schritt weiterzugehen. Ein Schritt, um diesen kommunizierenden Gott kennenzulernen, näher kennenzulernen. Welche Perspektive hat er auf deine aktuellen Umstände, auf dein aktuelles Leben? Ich möchte nochmal an diesen einen Satz erinnern, der in Sacharja drin stand. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Das ist etwas, was Gott gesagt hat. Und ich habe irgendwie den Eindruck, das ist etwas, was auch heute gilt. Manchmal verändert Gott unsere Umstände nicht durch Gewalt und Kraft sofort. Das kann auch mal passieren. Aber manchmal verändert er auch durch eine Zusatzinformation, mit der wir plötzlich verstehen können oder mehr verstehen können, Stück für Stück besser verstehen können, warum manche Dinge passieren, die wir von seinem Heiligen Geist bekommen. Ich lade dich jetzt ein, aufzustehen. Und ich habe hier ein Gebet auf der nächsten Folie. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich lade dich ein, dass wir dieses Gebet gemeinsam laut sprechen. Vielleicht liest du es dir erstmal durch und bitte bete dieses Gebet auch nur mit, wenn du sagst, ja, ich möchte das, ich stehe dahinter. Nicht einfach nur, weil jetzt alle anderen dieses Gebet mitbeten, aber es ist letztendlich diese Einladung auch an Gott zu dir zu sprechen, das Öffnen Gott gegenüber zu dir zu sprechen und das, wovon ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, eigentlich festzumachen und deine Entscheidung da zu treffen, einen Schritt weiter zu gehen, den Blick hinter die Kulissen zu wagen. Lass uns es gemeinsam laut sprechen, wer das möchte. Herr, öffne du meine Augen, damit ich hinter die Kulissen meines Lebens blicken und nach deinen Wegen handeln kann. Ich möchte meine Umstände aus deiner Perspektive betrachten und so mit dir zusammenarbeiten, um deine Pläne vom Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. Lass uns gemeinsam stehen bleiben und dieses Lied höher singen.
Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenze und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst dir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gab. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, Schöpfer. Du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, gibst dem Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen.